Zeit zu Zeit
mit Gordian
und Jan. Schön, dass ihr dabei seid.
Heute
eine Klassikfolge.
Ach, was ist schon wahr?
Oh, ja, das möchte ich gar nicht wissen. Wahr ist, meine Biervorräte sind alle.
Nein, also, was für eine grausame Wahrheit.
Ja, das ist wirklich grausam. Ich wollte bei Care wieder bestellen.
Ja.
Und bin da auf
Moment, direkt, weil du nutzt doch eigentlich immer einen Zwischenhändler.
Nein, nein, ich bestelle bei Care wieder direkt. Meine anderen Biere beziehe ich über, also irgendeinen Konzern. Ich finde den auch nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel Amazon.
Das ist die hohe Kunst des Benchmarking.
Ja,
Ich habe eigentlich gar nichts gegen den Zahnarzt. Es ist nicht so schlimm wie eine Hirnoperation ohne Betäubung.
Ja,
also das so kannst du immer.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr treffendes Beispiel.
Uh-huh.
Amazon ist die Hirnoperation ohne Betäubung.
Ja, richtig.
Naja, auf jeden Fall sind immer noch völlig akzeptable, völlig leckere Standardbiere bei uns im Kühlschrank. Und eines über die Box, die wir einmal im Monat bekommen mit merkwürdigen Marketing-Produkten.
Ja.
Und das ist jetzt mein Rettungsanker. Und ich dachte immer, das ist ein Hanfbier, deswegen steht das hier so rum, weil ich nichts mir bei dachte.
Aber ja.
Das ist ein Maibock.
Aber wie kann man auch schon mal durcheinander kommen, ne?
Wir hatten mal Bock, Hanf
sind beides Worte mit vier Buchstaben.
Genau. Nein, wir hatten mal ein Hanfbier. Ich bin nicht durcheinander gekommen aufgrund der Ähnlichkeit. Das waren beides Knollen. Das war vielleicht noch eine optische Ähnlichkeit. Und mir ist offenbar das Hanfbier nicht so gut in Erinnerung geblieben. Also überhaupt nicht.
Ja.
Sodass ich dachte, ich hätte es noch nicht getrunken.
Okay, ja gut, dann hast du es wahrscheinlich irgendwann getrunken und offensichtlich mit Recht vergessen.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, so muss es sein.
Dafür gönne ich dir deinen Bock. Ich bin selber großer Bockfreund.
Stimmt. Jetzt wäre es eigentlich an dir, denn es ist auch noch von einer Großbrauerei von Bitburger.
Ja. Ah, dann ist es dieser Bock mit diesem, ist das der Bitburger Winterbock?
Nee, das ist der Bitburger Maibock, hopfig und fruchtig frisch. Ich erwarte mir jetzt, immer mit 6,7 Alkohol, 16,2% Stammwürze. Ich weiß ja schon wieder nicht, was es bedeutet. Ich glaube, ich lasse es mir regelmäßig von dir erklären und dann bin ich ganz aufmerksam, aber ich kann es mir nicht merken.
Egal. Das ist wirklich, das wäre das dritte oder vierte Mal, glaube ich.
Ja. Nein, ich lasse es mir jetzt nicht erklären. Ich höre einfach Folge 48, Folge 57, wer weiß es schon so genau.
Ja, statistisch gesehen, in jeder 10. Folge erkläre ich es einmal.
Das ist ein bisschen gemein, ja?
Du hast angefangen.
Ich mache jetzt das Maibock auf.
Ja, mach mal.
Ja, ist halt so ein Kronkorken auf einer Knolle.
Mhm. Ich habe auch eine Knollenform, allerdings hat die einen etwas anderen Verschluss. Mal sehen, ob du ihn errätst.
Plopp.
Ja.
Das geht besser.
Ja, hat mehr gepuppt als geploppt, aber...
genau. Mehr so ein...
Ja. Ja, nee, der ist nicht so hoch motiviert. Der will nicht unbedingt raus. Also er hat nicht von innen gegen geklopft, sag ich mal.
Das spricht ja dafür, dass das nicht übermäßig mit Kohlensäure jetzt verhunzt wurde, sondern das reine, pure Bierglück ist.
Richtig, es ist ein naturtrübes Pilz von der Dithmarscher Brauerei, die ich eigentlich sehr gut kenne. Mhm. Aber dieses naturtrübe Beugebuddelpilz, das kannte ich noch nicht.
Nee, naturtrüb kenne ich von denen auch nicht. Ja.
Nee, das ist spannend. Das hätte ich denen auch so nicht zugetraut. Da kenne ich sie als deutlich konservativer. Aber gerne, das tue ich mir gerne mal an.
Stimmt, es gibt, glaube ich, wenig konservative Gegenden hier im Norden hinter Dithmarschen, also vor Dithmarschen, ne?
Ja, das ist richtig, ja, in jeglicher Hinsicht.
Gut, jetzt haben wir beide Systembiere hier. Wir
Systemlinge.
Systemlinge, genau.
Ja.
Dann heißt es mal, auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist. Ja, ich bin bei Dithmarscher einfach nicht, da fehlt mir die gebotene Neutralität, da bin ich einfach biased, wie man heutzutage sagt. Das ist ein extrem gutes Bier. Bittenmarscher Pilsener ist an sich schon ein sehr gutes Pilsener.
Du schämst dich ja nicht mal, Bias zu sein. Dann hättest du so einen Anti-Bias. So, ich komme aus Dithmarschen, ich muss das ein bisschen kritischer bewerten. Nee, ist nicht so toll.
Nee. Bei dir ist es schamlos.
Schamloser Bias.
Ja, richtig. Und dieses ist wirklich ein unfiltriertes Pilz, wie es sein soll. Mit so einer leichten Süßlichkeit. Der Hopfen ist natürlich wie beim Pilz total schwach. Also unglaublich schwach, beim Dithmarscher sowieso. Das ist nicht mal ein herbes Bier, das ist nicht die, hat nicht die norddeutsche Herbe, die man als Mittel- oder Süddeutscher mit den norddeutschen Bieren verbindet. Das ist immer ein süßliches Bier gewesen. Und dies hier ist ja auch noch schön bissig. Also ich muss sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 eine glatte 8.
Oh, ja. Schon ganz ordentlich. Keine 10, ja. Immerhin keine 10.
Keine 10, also für eine 10, da muss man in Richtung Bock gehen. Apropos Bock,
Ich muss gestehen, es ist wirklich hopfig fruchtig. Also die haben mit irgendwelchen, ich weiß nicht mal, ob es Aromahopfen sind. Ich guck mal, ob da irgendwas draufsteht. Aber es schmeckt richtig gut. Ja. Süffig schreiben die drauf. Ja, haben die irgendeinen. Ne, die schreiben natürlich nicht, welcher Hopfen.
Nee.
Doch, in der Bitburger Siegelhopfen. Und Aromahopfen.
Bitburger Siegel.
Ariana. Aromahopfen Ariana, haben sie doch drauf geschrieben.
Das ist immer was Neues.
Mit Aromahopfen experimentiert und das ist gelungen. Nicht aufdringlich, nicht exotisch, aber so eine leichte Fruchtigkeit, das ist echt gut.
Ja, die großen Brauereien, die können sich das ja auch mal erlauben, einfach mal so 5, 6, 8, 10, 20 Sudkessel anzusetzen, um einfach mal durchzuprobieren. Es ist ja beim Bier etwas anders als bei anderen experimental Rauschdrogen, wie zum Beispiel dem Gin. Du haust so einen Gin, da haust du einfach mal so ein paar Liter durch die Destille und wenn das nicht geworden ist, dann kippst du es weg, ne? Aber Bier stellst du nicht einfach mal so testweise her, ne? Du kannst natürlich deinen Hopfen in so einem kleinen Mini-Braukessel einmal durchbrauen, aber dann hast du nicht den Geschmack von einem guten, langen, ausführlich, mit ordentlichem Sud und ordentlicher Stammwürze und ordentlich durchgehäft, dem Großbier hast du einfach nicht.
Das ist ja die Kunst der Braumeister von den kleinen, ich weiß gar nicht, ob das dann schon Braukessel genannt wird, also von den kleinen Entwickler-Brausituationen hoch zu skalieren und den Geschmack entweder beizubehalten oder vom Geschmack in der Experimentierphase, in der Entwicklungsphase weiterzudenken und zu sagen, das könnte in der großen Anlage was werden.
Ja, richtig.
Ich meine, das ist im Lebensmittelbereich sowieso immer das Thema. Du entwickelst ja erstmal klein und sagst so, in die Richtung wollen wir es entwickeln und dann musst du das skalieren.
Stimmt, dann machst du aus einem 100 Gramm Zucker, die du gebraucht hast, machst du dann 100 Tonnen. Ne? Und eben analog von der einen Erdbeere, die du benutzt hast, da musst du dann schon sehr intensiv rechnen, wie viel Erdbeeren das denn werden, um genau das so hinzubekommen in einer anderen Größenordnung. Ne?
Genau.
Aber Zutaten verändern sich, wenn du die Größenordnung änderst, ändert sich ja auch, wie Zutaten aufeinander eingehen, wenn du so etwas Sensibles und Relatives hast wie den Hefepilz.
Also Hefe auf jeden Fall. Hefe ist eine sehr sensible Zutat, hast du recht. Aber viele Zutaten sind empfindlich oder werden in größeren Zusammenhängen auch ganz anders verwendet. Bei Zucker ist das schöne Beispiel. Du liest ja häufig auf der Rückseite Invertzucker, Sirup oder ich weiß nicht, da stehen dann irgendwelche komischen Dinge drauf und du denkst immer, was meinen die denn damit? Ist auch nur Zucker, aber Zucker, der zum Beispiel flüssig ist und nicht kristallin.
Ja.
Oder genauso arbeitest du vielleicht in kleinen Biereinheiten noch mit echten Hopfendolden und verwendest dann aber Hopfen, heißt das Pellets?
Pellets heißt das, ja.
Ja, genau. Hopfen-Pellets irgendwie im großen Stil, einfach weil das besser zu dosieren ist oder besser zu handhaben ist in den großen Anlagen. Sonst hast du ein Problem, dass auf dem Weg in den Anlagen irgendwas hängen bleibt oder irgendwas sich schon auf dem Weg verändert und sowas. Alles, was du im kleinen Bereich gar nicht hast, die Probleme, die hast du dann in den großen Anlagen, schon auf dem, ich sag mal, Förderband oder den Zuleitungen. Wie willst du das überhaupt richtig dosieren? Kippst du da irgendwie 100 Packungen Zucker rein? Nee, machst du nicht. Und wie lagerst du den Zucker und sowas alles? Also beim Bier ist jetzt Zucker ein doofes Beispiel. Aber
Ich hoffe, ja.
Ja, hoffen wir alle. Dieses Maibock schmeckt verdächtig süß. Nein, stimmt nicht.
Also es sollte süßlich schmecken, genau, ja, aber
leicht süßlich. Wenn,
sobald es zuckerig schmeckt, würde ich da mal hinschreiben.
Nein, keine Sorge. Es hat wirklich so eine süffig, süße, bittere Kombination. Und das Label, obwohl es einfach ein Großbrauerer-Label ist, oben schon deutlich, wenn auch ein bisschen zurückgesetzt, Bitburger, es hat einen glänzenden Rahmen, das sieht man beim Craft Beer ja selten, ist ja doch, was mich sehr an Ratsherrn gemahnt, ist da doch so ein Bock mit so von vorne aufgenommen, also ein Bockgesicht, sehr ausgeprägte Hörner, ganz in grün und da steht so in Hopfendolden und ich glaube, das könnte ich mir echt noch kaufen. Hast du zufällig noch was von dem im Keller?
Nein.
Bitburger Maibock?
Das habe ich, also jeder Bock hat seine Zeit und ich versuche ja immer möglichst viele Bocks durchzutrinken. Ne? Und deshalb kaufe ich mir immer nur Einzelflaschen. Und sowohl von den großen als auch von den kleinen. Und deshalb habe ich da nie was über. Ne?
Das Gute muss ich ja sagen, dadurch, dass es so fruchtig ist, funktioniert das auch bei höheren Temperaturen. Also so ein Maibock trinkst du ja, ist schon kräftig und das passt gut in Frühling.
Das freut mich sehr, dass du da deine Begeisterung für den Bock entdeckst. Und umso mehr Spaß macht es, wenn du von den Großbierbocks kommst, dann die Kleinbierbocks dagegen abzutesten. Mhm. Weil Bockbier, also insbesondere Maibockbier, es gibt ja heutzutage quasi für jede Jahreszeit mittlerweile zahlreiche Bocks, aber gerade der Maibock, das ist schon sowas wie, ja, das ist eigentlich das Saisonbier.
Ne? Das kenne ich auch noch aus meiner Jugend und die ist ja nun schon 35 Jahre her. Da war Maibock trinken irgendwie, der Maibock-Anstich war im Donnerwetter in Neugraben ganz wichtig. Also ich weiß gar nicht, ob da wirklich was angestochen wurde, aber das war so ein eins dieser Feste, das sie sich gegeben haben, wo dann alle hingegangen sind.
Ja.
Da habe ich auch meine erste große Liebe, glaube ich, getroffen. War es der Maibock-Anstich oder der Geburtstag des Ladens? Ich weiß nicht mehr.
Wow. Aber, das, so stelle ich mir aber Jugend am Stadtrand vor.
Ich denke da nochmal drüber nach, es klingt nicht charmant. Jugend am Stadtrand, das klingt so prekär.
Naja, also Jugend auf dem Dorf kann ich bei dir ja nicht sagen, schon gar nicht angesichts der Perspektive, die ich da habe.
Das stimmt, stimmt.
Aber der Maibock-Anstich an Donnerwetter, da kann ich nun auch nicht Jugend in der Stadt zusagen.
Das geht nicht. Das ist so die Ausfallstraße, die B73. Bekannte Ausfallstraße als, ich glaube, verkehrsreichste Bundesstraße des Landes. Auch recht unfallträchtig. Oh ja, hatte ich erzählt, dass ich damals im Kindergarten, wie es hieß, ja, mit der gesamten Kindergartengruppe auch diese sagenumwobene B73 mit ausgestreckter Hand, hatten wir ja gerade im Verkehrsunterricht gelernt, überquert habe.
Was ist das denn für eine Geschichte? Erzähl mal.
Ich und mein Kindergartenkumpel Oliver, irgendwie waren beide Kindergärtnerinnen hinten geblieben, weil irgendjemand hatte ein Problem mit dem offenen Schnürsenkel und vorneweg waren Oliver und ich. Wir waren ja zuverlässig und dann dachten wir, hier, Verkehrspolizist sei wachsam, haben wir gerade gelernt, Hand ausstrecken, links gucken, rechts gucken und rüber. Über die vierspurige Straße. Es ist nichts passiert, aber ich würde mir mal sagen, den beiden Kindergärtnerinnen ist so ziemlich das Herz in die Hose gerutscht, als sie das mitgekriegt haben. Und wir fühlten uns irgendwie, als hätten wir alles richtig gemacht. Wir haben da also Kleinigkeiten verdreht. Den fehlenden Zebrastreifen, dass die Ampel 100 Meter weiter war, sowas alles. Vielleicht war das auch unsere Art der Revolution, aber ich will da nicht zu viel reindeuten.
So eine kleine persönliche Revolte insofern, als das, ja, es ist gesellschaftliche Teilhabe. Ne? Ihr habt da einen gesellschaftlichen Ritus gelernt, der funktioniert und den wolltet ihr anwenden. Dass sich die Funktion von gesellschaftlichen Konventionen auch immer daran orientiert, in welchem gesellschaftlichen Umfeld man sich befindet, also halt nicht Landstraße, wo alle halbe Stunde mal ein Auto vorbeituckert. Und das ist dann vermutlich auch noch ein Trecker, sondern so eine vierspurige Hochleistungsstraße ins himmlische Buxtehude oder wo auch immer die da hinkört.
Ja, erstmal nach Neuwulmsdorf.
Da habt ihr noch nicht gelaufen, über Neuwulmsdorf nach Buxtehude. Da fehlt euch einfach das Reflexionsvermögen. Aber das ist ja immer das Zweite, was man lernt. Man lernt eine gesellschaftliche Konvention, versucht sie anzuwenden, scheitert und lernt dann gleichzeitig was über die Gesellschaft und die eigene Stellung in eben jener.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so lehrreich war. Lehrreich war auf jeden Fall, dass wir dann nochmal einen Sondertermin mit dem Verkehrspolizisten hatten.
Hatte der dann auch den Verkehrskasper dabei?
Ich glaube, zu dem Termin nicht. Das war eher so ein ernstes Gespräch. Ich habe nur noch eine diffuse Erinnerung, dass ich wir hatten so eine Bühne oder so, es war schon so eine Bühne und irgendwie waren wir da alle aufgereiht. Wir, Oliver und ich, wurden nicht hervorgepickt als die Verursacher, sondern die ganze Gruppe wurde da einfach mal zusammen gestaucht. Das war, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Ich habe das danach nie wieder probiert.
Ah, sehr schön.
Ich habe mich dann in meiner verbleibenden Kita-Zeit darauf beschränkt, auf dem Rückweg nach Hause, den ich tatsächlich zum Schluss alleine gemacht habe, irgendwie 1 Kilometer nach Hause, keine vierspurige Straße mehr. Da war auf dem Rückweg immer ein Zoogeschäft und da waren Kakadus. Und ich glaube, meine Mutter hat sich auch immer schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich da circa eine halbe Stunde vor diesem Laden stand und mit den Kakadus geredet habe. Also,
schön.
Ich glaube, die fanden das auch irgendwie ganz nett, dass die da immer so einen netten Besucher hatten und wir kamen so in Diskussionen. Also, ich weiß, glaube ich zumindest, die waren hinter deiner Glasscheibe. Ich habe sie nie gehört. Ich bin da auch nie reingegangen.
Ja.
Aber ich stand vor dem Laden und hab immer mit den Kakadus irgendwie Quatsch gemacht.
Ach, das ist eine coole Sache. Das ist schön.
Aber kennst du das nicht, dass die Rückwege von der Schule oder auch vom Kindergarten immer so eine gewisse Verzögerung hatten?
Bei mir sowieso, denn meine Mutter hat gearbeitet, als ich im Kindergarten war.
Ah.
Und zwar hat sie länger gearbeitet, als der Kindergarten war. Na, das heißt, ich musste alleine nach Hause und ich musste mich um mein Essen kümmern. Das heißt, ich hatte immer so 5 Mark habe ich bekommen und damit durfte ich mir beim Imbiss auf dem Rückweg was aussuchen.
So was gibt's heute gar nicht mehr zu Kita-Zeiten. Niemand geht da irgendwie zu Fuß nach Hause alleine. Aber haben wir ganz normal gemacht, ne? Schon zur Kita-Zeit.
Faszinierend. Ja, also gut, das war auch ein bisschen dörflicher.
Ja, bei mir ja auch. Stadtrandiger.
Da, wo ich gewohnt habe, wenn ich da durch die Gegend ging, die Leute wussten, wer ich bin. Na? Also, wo ich vorbeikam, da kannte man meinen Namen. So. Und ich denke, wenn ich da auch zu gewissen Zeiten nicht vorbeigegangen wäre, ne, bei der oder der Nachbarin oder bei dem und dem Laden oder da in diesem Imbiss, dann hätten die auch sofort meine Mutter angerufen. Von daher war das schon etwas, das war auch etwas behüteter.
Ja, heute nennt man das Kameraüberwacht.
In den USA haben sie da einen schönen Ausdruck, ich glaube, der ist geprägt worden von Hillary Clinton sogar.
Ja.
Und der lautet, it takes a village to raise a child.
Ja, da ist was dran.
Das heißt, an der Erziehung da sind wir wieder bei gesellschaftlicher Stellung, gesellschaftliche Konventionen. Das, was man in der Erziehung lernt, funktioniert eigentlich nicht, wenn du es bei deinen Eltern anwendest oder so sollte es nicht sein. Es sollte ja überall funktionieren und jederzeit. Und auf dem Dorf, wo die Kinder dann mehr laufen gelassen werden können, da lernen die um einiges schneller einige Sachen. Da bin ich fest von überzeugt, als in der Stadt. Wo Kinder doch sehr eingehegt werden müssen, ne, weil eben überall tonnenweise Blech und Stahl in tierischen Geschwindigkeiten durch die Gegend fährt, zum Beispiel.
Aber ich frage mich, genau das ist doch das Problem. Wenn wir das einschränken, könnten wir genau die alte Situation wieder schaffen. Ich hatte damals das Glück, dass ich genau einen Zebrastreifen überqueren musste und eine kleine Straße. So eine 30er-Zone gab es damals wahrscheinlich noch. Nee, die kam ja später. Aber es war eine 30er-Zone und ich war offenbar nach meinem Verkehrsunterricht und einer Zusatzstunde auch bereit für diesen Verkehr und habe mich da wohl ganz wacker geschlagen. Und auch später in der Schule war die Verkehrssituation sehr entspannt. Also dörfliche Verhältnisse, könnte man schon sagen. Aber mich hat niemand beobachtet oder überprüft, ob ich da längs gehe. Das blieb dann alles im Vertrauen, dass alles gut geht. Und weil wir nie alleine waren, Ich war doch vom Kindergarten bin ich tatsächlich alleine nach Hause gegangen. Aber später in der Schule waren wir immer zu zweit, zu dritt, zu viert. Und das größte Abenteuer war natürlich immer der Sperrmüll, den es damals noch gab. Da haben wir die ganzen Sperrmüllablagerungen, die zu Sperrmülltagen am Straßenrand lagen, auf Herz und Nieren überprüft, ob da nicht noch wichtige Gegenstände sind, die man selber nutzen könnte. Ich war immer auf der Suche nach Armaturen, um damit Raumschiffe zu bauen. Also Raumschiff-Armaturen, die ich in meinem Bett irgendwie reinlegte. Dazu malte ich Monitore und dann war das so mein Raumschiff. Das weiß ich noch.
Ja.
Fanden meine Eltern bestimmt super, dass ich immer so mit irgendwelchen Fernseherkonsolen und Radiokonsolen da ankam und die dann ins Bett legte. Aber man ist ja Kummer gewohnt.
Da ist entweder ein kleiner Raumausstatter oder ein kleiner Raumfahrer erzogen worden.
Ja, die Raumfahrt fand ich schon interessant, aber da ich irgendwie ziemlich schnell schon irgendwelche Blompen bekam, ist das Thema Raumfahren sehr früh ausgefallen. Und dann habe ich mich
für
praktische Dinge interessiert.
Wenn du in deinem Kopf abhebst, das kann dir keiner verbieten.
Das stimmt.
Dieser Gedankengang Kindheit Stadt, Kindheit Land.
Ja.
Ich habe mal da eine interessante Statistik gesehen. Das war, glaube ich, eine Polemik. Das war in irgendeiner Zeitung irgendein Kommentator. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer. Vielleicht war das Martenstein sogar.
Oh ja, Martenstein.
Martenstein. Oder vielleicht war das auch Fleischhauer zu seinen Hochzeiten, als er noch bei richtigen Magazinen war. Das weiß ich nicht. Aber da gab es mal eine ganz interessante Statistik über, was Kindern in den 80ern passiert ist und was den Kindern heutzutage passiert ist. Und da gab es so eine Statistik, dass Kindermorde, also Kinderermordung, das passierte in den 80ern 10-mal häufiger als heutzutage. Heute sind das, glaube ich, 2 im Jahr, die ermordet werden. Und damals waren das so 20. Ja. Aber noch viel höher war die Anzahl der Kinder, die im Straßenverkehr tödlich verunglückten in den 80ern als heute.
Ne? Das galt, glaube ich, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, oder?
Das weiß ich nicht.
Der Straßenverkehr ist ja wahnsinnig angestiegen. Dann gab es eine sehr hohe Unfallquote von Autofahrern bis zur Gurtpflicht. Das war das muss ja auch ein Drama gewesen sein, noch vor meiner Zeit. Und im Laufe der 80er, 90er kamen ja solche Themen wie Verkehrsberuhigung auf. Also sicherlich war auch immer der Verkehrsunterricht ein wesentliches Thema und auch immer Kampagnen gerade zur Einschulung und so. Aber die Einführung der 30er-Zonen hat, glaube ich, maßgeblich zu weniger Tödlichkeit geführt. Ich weiß, mein Bruder der wurde angefahren.
Ja.
Weil der natürlich irgendwie wegen eines Balls oder so auf die Straße gerannt ist und Autos fuhren damals eben mit 50 durch normale Wohnstraßen. Und dann wurde man natürlich angefahren. Der ist noch glimpflich davongekommen, der hatte nur einen Beinbruch. Sowas ist mir zum Glück nie passiert.
Also ich bin auch angefahren worden, aber das war total undramatisch. Nee, da ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Und das war eben auf der heftigsten Hauptstraße, die es da überhaupt irgendwo gab. Und ich weiß auch nicht, warum ich die Straße überqueren wollte. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Also ich kannte niemanden auf der anderen Seite. Das war...
Okay.
Ja,
du wolltest also, einfach hin.
Das war mir, da war ich vielleicht einmal zu oft ohne Aufsicht fremd unterwegs.
Ja.
Aber ich glaube, nachdem ich dann das Fahrrad hatte, ist auch nie wieder was passiert. Aber Verkehrsunterricht übrigens hatte ich gar nicht. Oder hatten wir gar nicht.
Okay.
Sowas gab's nicht. Und es gab auch nicht diese merkwürdigen orangen Kappen.
Oh,
kennst du das? Dass Grundschüler so orange Mützchen bekommen.
Ja, diese orangen Mützen. Und ich entsinne mich, dass ich eine orange Mütze hatte, aber nicht mit diesem grünen Kreuz. Und da war ich irgendwie ein bisschen neidisch. Das fehlte irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr die genauen Zusammenhänge. Aber irgendwie waren diese Mützen sehr verbreitet.
Also ich habe das bei meinen Cousins mitbekommen, aus der großen Stadt, aus dem Nord, da steht, hui. Aber da gab es eben diese orangen Mützen. Und das war mir völlig überhaupt nicht klar, was wollt ihr denn mit diesen komischen Mützen? Warum habt ihr denn diese Mützen auf? Modisch konnte ich das überhaupt nicht einteilen. Es gab ja früher noch gar nicht so viel Mode, ne? Also Marken, also Kleidungsmarken waren Kindern nicht so ein Begriff, wie es heute ist. Ja, da waren diese Mützen einfach, das war ein totales Mysterium. Warum habt ihr diese Mützen auf? Und ich glaube, sie konnten es auch nicht erklären. Hattest du das in deiner Kindheit, dass du zu Verwandten kommst und die haben, oder zu verwandten Kindern im selben Alter und die haben ein völlig anderes Leben als du?
Andere Kinder oder andere Lebensverhältnisse habe ich auf jeden Fall im Osten erlebt.
Ja.
Meine Verwandtschaft, meine Oma lebte in einer kleinen Stadt namens Peitz bei Cottbus und die hatte kein Klo. Also die hatte kein Klo in der Wohnung, sondern das Plumpsklo, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt.
Nee, das habe ich, das...
Ach so, da war es völlig üblich, rauszugehen, wenn man musste, und da aufs Plumpsklo, so ein Holzding. Ich habe mich natürlich geekelt.
Ja.
In der jetzigen Erinnerung ist das so romantisiert, aber irgendwie haben mir meine Eltern letztens erzählt, dass ich das nicht gerade geschätzt habe. Die hatten auch noch eine Pumpe im Garten, aber sie hatten mittlerweile immerhin schon fließend Wasser in der Wohnung. Das bedeutet, die Pumpe war nur noch für den Garten da und ansonsten eher dekorativ, aber Pumpen fanden wir natürlich super. Das war ja ein ganz anderes Erlebnis. Und mein Onkel, meine Tante, die lebten am Stadtrand von Berlin und die hatten ein kleines Häuschen tatsächlich, so ein Haus, wie wir das auch, das kannte ich auch aus Neugraben, die hatten, das waren so Nissenhütten oder sowas, die in der Nachkriegszeit, glaube ich, gebaut wurden. Ich glaube, sowas war das. Und das haben die aus eigener Kraft und mit den typischen Beziehungen, die du in der DDR immer brauchtest, um an irgendwelche Baustoffe zu kommen, haben die dieses Haus Stück für Stück ausgebaut. Mit einer Veranda, mit einem zusätzlichen Raum, mit einem neuen Bad hinten und so weiter. Als ich da das erste Mal hinkam, war das schon um einiges ausgebaut. Und dann habe ich mir erklären lassen, wie das ursprünglich war. Und die haben da wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Und das ganze Grundstück war mit so Bauprovisorien und Baumitteln vollgestellt, was natürlich auch eine riesen super Spielwiese für uns Kinder war. Dann waren da meine zwei Cousins und meine Cousine. Und mit denen haben wir, ich und mein Bruder, ganz viel Sachen immer improvisiert, was wir zu Hause gar nicht so hatten. Das war tatsächlich ein ganz andere Art, seine Freizeit zu gestalten. Ja, ja. Kann ich so mal pauschal sagen, ist jetzt ein bisschen abstrakt. Was Kleidung anbelangt, wurde mir irgendwann in den 80ern gesteckt, dass ich keinen besonderen Kleidungsstil hatte, mehr so wahllos.
Ja.
Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass meine Eltern da auch kein Gespür für haben oder auch kein Interesse. Mein Vater hatte sich immer so ein bisschen gerühmt, dass er unkonventionell in seiner Kleidungswahl war.
Ja.
Ja, Krawatte hatte er so gut wie nie. Wenn, dann hat er mal Fliege getragen, aber bei der Arbeit war er immer sehr leger und hat irgendwelche komischen Sachen getragen. So würde ich das mal aus heutiger Sicht sagen. Und weil er nie irgendwie eine Leitungsfunktion hatte, er war ja irgendwie im Kreativbereich beim NDR.
Ja.
Und wahrscheinlich kann man sich in diesen kreativen Bereichen eher so merkwürdige Kleidungswahl erlauben.
Und deswegen, zum Teil wird das sogar von einem verlangt, wenn man im Kreativbereich ist.
Ja, das ist bestimmt, es gehört irgendwie dazu, ne?
Ja.
Und von daher war das für mich auch nie ein Thema, bis ich dann von anderen Kindern oder dann eher Jugendlichen darauf hingewiesen wurde, dass ich ja irgendwie aussehe wie so ein Honk.
Oh, wie gemein.
Naja, das wird einem schon klar gemacht, dass irgendwie meine Farbzusammenstellung und überhaupt die Auswahl der Dinge, die ich habe, eher ein bisschen planlos ist. Dann versuchte ich mich erstmal mit irgendwelchen Marken, die damals hip waren. Dann hatte ich irgendwelche Burlington Socks und irgendwelche Benetton Shirts. Aber Marke alleine brachte es ja auch noch nicht. Und irgendwann verfiel ich dann, sicherlich weil es auch musikalisch ganz gut passte, auf die Idee, dass Schwarz eigentlich immer passt. Und dann habe ich ja jahrelang nur Schwarz getragen. Was in der Kleidungswahl natürlich extrem praktisch ist. Du musst dich nicht mehr um irgendwelche Kombinationen kümmern, solange das Schwarz nicht zu sehr ausgeblichen ist oder das eine Schwarz zu bläulich und das andere zu bräunlich ist, dann geht das alles gut zusammen.
Richtig.
Das war rückbetrachtet eine Art von Stilfindung mit Faulheit. Ich war ja immer ein bisschen faul.
Das ist überhaupt eine sehr schöne Erklärung. Ja, Schwarz ist, dann kann man sich die Gedanken sparen. Es hat trotzdem eine Aussage. Ne? Schwarz ist trotzdem ein Statement. Aber es fällt so ein bisschen raus aus der Beurteilbarkeit. Ne?
Na, du kannst als Existenzialist, als Goth oder als Langeweiler durchgehen. Geht alles.
Ja, richtig. Stimmt. Existenzialisten haben das ja auch getragen. Das waren ja nicht nur die Goths. Das stimmt.
Als ich davon hörte, habe ich mich dann ganz wohl gefühlt in der Rolle, wusste aber noch nicht, was ein Existenzialist ist. Und später, als ich dann Sartre gelesen hatte, wollte ich dann doch kein Existenzialist sein. Wobei, nee, ne? Camus kann ich eher, muss ich sagen.
Ja?
Ja, ich habe um 90 herum Den Fremden gelesen und war echt sehr angetan. Nicht nur, weil ich das Stück von The Cure, ja, hatten wir doch auch mal irgendwie besprochen, sehr schätzte, sondern auch, weil das Buch, ein dünnes Buch und eine Novelle wahrscheinlich am ehesten, sehr beeindruckend ist. Ja?
Ja.
Faszinierend.
Kannst du dich an irgendwas erinnern? Also, dass du dir sagst, ich könnte die Story nochmal beschreiben? Oder sind einzelne Szenen oder irgendwelche Gedanken? Das ist ja gerade das Interessante an diesen Philosoph-Autoren, dass sie einen Gedanken
formulieren, über den man sich amüsieren kann.
Das war nichts Amüsantes. Es geht ja darum, dass der Ich-Erzähler sich, ich muss ein bisschen zusammenglauben, sich irgendwie in einer für ihn fremden Umgebung befindet, vermutlich Algerien. Er ist am Strand, wenn ich das noch recht entsinne. Könnte auch die Wüste sein, aber ich glaube, er ist am Strand. Und ich weiß nicht warum, aber er hat eine Waffe. War damals wahrscheinlich nicht so abwegig. Und er begegnet ja einem Araber, wenn ich mal The Cure nehme, Killing an Arab.
Und darüber hatten wir schon mal gesprochen, ja?
Genau. Und den tötet er. Und ich weiß aber nicht, wie dieser Gedankengang dazu ging, aber es war genau über dieses Moment des Fremden. Des angstmachenden Fremden oder des, das ist aber tatsächlich eine sehr innere Geschichte des Ich-Erzählers, wieso ihm das Angst macht, beziehungsweise ihn zu töten, Erleichterung verschafft. Aber ich kriege das nicht mehr zusammen. Das ist eine sehr düstere Geschichte. Also es ist nicht ein inspirierender Gedanke, sondern eher ein deprimierender Gedanke, der damit verbunden ist. Er zielt ein bisschen darauf ab, was wir mal besprochen hatten, wie wir Identitäten definieren, beziehungsweise wie wir uns von anderen zu einer Identität definieren lassen. Oder dass das automatisch passiert. Das spielt da, glaube ich, mit rein. Aber jetzt, wo du mich fragst, ich müsste es eigentlich mal wieder lesen.
Das ist aber doch schon das Optimum, was man von einem Buch erwarten kann, dass man so eine Szene im Kopf hat und damit auch noch etwas verbindet. Dann hat man schon, ich weiß gar nicht, ob ein Buch einem mehr geben kann als eine schöne Szene, mit der man noch über Jahre etwas verbindet.
Ich kann leider das Buch und den Song von The Cure nicht ganz differenzieren. Ich habe ein Bild auch, das von diesem Song geprägt ist, und das Bild ist einfach da und es ist eine Vermengung aus Buch und Song. Ja, ich muss das einfach nochmal lesen, um zu erfassen, was von diesem Buch, welcher Anteil von diesem Buch ist und was noch in diesem Buch steckt. Aber ich war wahrscheinlich eher im Allgemeinen in der Zeit von Songs geprägt als von Büchern.
Übrigens auch ein sehr schön, wir waren ja eben bei den Existenzialisten, auch ein sehr schönes Gedicht von, ich glaube, Jack Kerouac, Howling. Das ist so ein Beatnik. Beatniks waren ja die 50er, 60er.
Ja.
Richtig, genau. Und die hatten ja auch, ich glaube, Leonard Cohen schwebte da auch schon rum, aber der große Denker war ja Jack Kerouac mit On the Road. Mhm. Und der hat ein Gedicht namens The Howling geschrieben. Glaube ich jedenfalls. Oder war es anders? Nee, ich glaube, das war Jack Kerouac. Ich erinnere mich auch nur noch an die Schlüsselzeile und die lautete: Die Besten meiner Generation haben Selbstmord begangen. Ja, so war die Stimmung damals.
Das erinnert mich spontan an, jetzt dachte ich eher an die Drogentoten Ende der 60er, aber Beatnik war ja eher 10 Jahre früher, ne?
So richtig, 60. Und das war auch zu einer Zeit, wo es noch nicht so, wo Drogen noch nicht so tödlich waren. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber es gibt ja diese großen Romane von William Rice Burroughs zum Beispiel, der ja sehr offensiv mit seiner Heroinsucht umgegangen ist. Und der ist ja unendlich alt geworden, weil damals der Stoff noch nicht so vergiftet war. Ne?
Ja.
Damals hat noch nicht da ständig irgendwie Amphetamin und Backpulver reingerührt. Damals war das einfach rein, das Heroin, und du konntest da richtig alt mit werden. Und auch richtig normales Leben führen. Ne?
Naja, ich glaube, mit Heroinsucht kann man auch kein normales Leben führen, aber die ständige Gefahr, dass du ein Scheißzeug bekommst und also eine Überdosis konntest du dir damals auch verschaffen, aber wenn du das irgendwie, jetzt spekuliere ich total.
Ja, ich kann da auch nur spekulieren. Also ich kenne das nur von ihm. Also ich kenne von Burroughs, habe ich einiges gelesen, weil er einfach prima geschrieben hat. Also war das ein großer Schriftsteller. Kein großer Erzähler, aber er konnte auf großartige Weise Worte hintereinander hängen. und der hat eigentlich immer Junkie habe ich hier auch irgendwo noch stehen. Der hat immer erzählt, nee, was ich sagen wollte ist, natürlich hast du kein normales Leben geführt, aber du sahst eben nicht aus wie so ein völlig fertiger Junkie.
Ja.
Also du konntest schon normal mit der Gesellschaft interagieren. Es war eher sowas
wie, wenn du als Beatnik genügend Geld verdient hattest und dir die Drogen leisten konntest, das ist ja auch noch ein soziales Problem. Nicht nur ein, auch das vergiftete Zeug ist eine Mischung aus Kriminalität und Leuten, die versuchen, an Zeug zu kommen, was günstig ist.
Richtig, das stimmt. Das ist natürlich, ja.
Ja, da war natürlich ein großartiger Film Trainspotting in der Zeit auch, der das ja auch irgendwie so verherrlicht hat, aber gleichzeitig auch es düster gezeigt hat. Also es gab ja auch eine Kritik, aber ich fand Trainspotting schon ziemlich cool.
Trainspotting war ziemlich cool, aber kennst du den 10 Jahre früher, die Verfilmung von William Rice Burroughs gesammelten Schreibstücken? Ein Film mit dem einen Schauspieler, der Robocop gespielt hat.
Nee.
Robocop und Buckaroo Banzai. Wir hatten das letztes Mal schon mal am Wickel, dass wir uns an Rollen erinnern und Filme, aber nicht an den Schauspieler, der sie gespielt hat, weil der so gut ist, dass er so hinter seine Rolle zurücktritt, dass man sich nicht an seinen Namen erinnert.
Ja, aber bei Robocop hatte ich nie den Namen präsent.
Nein, der war gar nicht so unbekannt, der Typ damals. Also das war, Robocop hat er gespielt, Buckaroo Banzai, das war damals so ein Kultfilm, den man gesehen haben musste. Erinnerst du dich an den?
Mir sagt der Name Banzai was, aber Buckaroo Banzai, nee.
Banzai ist ein japanischer Ausdruck für jetzt geht's los, oder?
Ja.
Jetzt machen wir Druck oder so, das ist Banzai. Mhm. Und Buckaroo war einfach ein völlig unsinniger Vorname und der ganze Typ geht, glaube ich, auf eine Comicserie zurück. Und der ist auch so eine Art Superheld. Und da gab es eben eine Verfilmung. Sag mal, wie hieß denn der Typ? Peter Weller? Okay, sagen wir mal Peter Weller. So, und der hat in einem Film gespielt. Das war eine Verfilmung von, also nach Motiven von Rice Burroughs. Und der Film hieß Naked Lunch. Erinnerst du dich irgendwie daran?
Natürlich erinnere ich mich an Naked Lunch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe.
Sehr schön.
Naked Lunch war aber... Kannst du mir kurz erklären oder darstellen, worum es bei Naked Lunch ging?
Ja, es ist eine mehrschichtige Geschichte, weil der Protagonist eben drogensüchtig ist und mehr als die Hälfte des Films im Drogentraum verbringt.
Mhm.
Er ist Kammerjäger. So. Und irgendwo in New York geht er in Wohnungen und muss da Schaben jagen. Und die jagt er mit so einem Vernichtungsmittel, mit so einem DTT oder wie das heißt.
DDT,
also so ein ganz... Genau, das ist giftiger für ihn als für die Tiere. Mhm. Und irgendwann atmet er das ein und dann wird er abhängig davon und da geht's dann auch schon los. Ne? Da steht das DDT für Heroin und dadurch träumt er sich in ein Leben als Geheimagent in Algier, glaube ich,
ja.
Also an der nordafrikanischen Küste, in einer Stadt, die eigentlich in der nur Spione und Agenten rumlaufen.
Mhm.
Und da geht er ein Bündnis ein mit einem Käfer, der gleichzeitig eine Schreibmaschine ist. So. Und er muss diesen Käfer immer streicheln und dann wirft dieser Käfer tolle Texte raus. So. Und
okay.
Gleichzeitig hängt er an der Bar ab und muss da seinen Geheimdienstkram machen. Und dann trifft er auch noch so ein außerirdisches Wesen, der irgendwelche milchigen Säfte absondert und von denen wird er dann auch abhängig. Das ist Naked Lunch, glaube ich. Den Rest habe ich vergessen, aber diese Bilder vergisst man einfach nicht, weil sie nämlich von David Cronenberg, das war der Regisseur.
Ja, ganz sicher. Also ich habe ihn nie gesehen, aber ich habe darüber ganz viel gelesen, weil ich die Cronenberg-Filme ja sehr, die waren immer B-Movies, wenn nicht noch schlechter.
Ja.
Sie waren erzählerisch... Machen wir ein bisschen plump und er hatte ja immer ein Faible für Schleim-Sachen.
Also irgendwie,
das war sein Ding. Und ich habe später einen Cronenberg-Film, ich glaube, ich habe 2, 3 Cronenberg-Filme gesehen, die alle was für sich hatten. Die waren immer ganz speziell. Cronenberg ist schon ganz, ganz...
Welche Filme kennst du denn von ihm?
Das ist das Problem. Ich habe mehreres von ihm oder über seine Filme gelesen und ich hatte einen Film, irgendwas mit Existenz. Kann das sein? So mit großen X, so ganz komisch geschrieben und das ging um virtuelle Welten, aber weil Cronenberg immer irgendwas Schleimiges braucht, haben sich die Leute Stecker in den Kopf oder sonst wohin gesteckt, die immer ganz schleimig, so biologisch schleimig waren. Und das ist seine Obsession.
Das klingt ganz nach ihm, ja?
Ja.
Das also klingt ganz nach ihm.
Die waren voll in virtuellen Welten und häufig hast du virtuelle Welten, wenn du die im Film abbildest, ist das immer ganz abstrakt oder da hast du irgendwelche Metallkontakte vielleicht oder vielleicht auch nur eine aufgelegte Hand oder eine Kopf, so einen Helm mit Elektroden. Und bei ihm hatte man so einen schleimigen, überdimensionierten Stecker, den man sich wahrscheinlich in den Hals oder sowas steckte, in den Nacken. Und der tropfte auch und triefte immer. Das war so. Und das ist Cronenberg. So, und dann habe ich immer noch mal Ausschnitte aus anderen Filmen gesehen. Und ich weiß, dass ich Naked Lunch sehen wollte. Und dann habe ich was darüber gelesen und war irgendwie abgeturnt. Oder habe ich einen Trailer gesehen und dachte, oh, das geht mir vielleicht zu nah, zu weit. Ich weiß es nicht. Ich muss die noch mal sehen.
Ja, also Naked Lunch kann ich empfehlen.
Also wenn du den empfehlen kannst, dann mache ich mir keine Sorgen mehr.
Ach so, ja, den kann ich empfehlen. Das ist so vollgepackt. Also es ist eine sehr assoziative Art, einen Film zu erzählen. Also da wird mehr erahnt als erzählt. Mhm. Nicht? Und alles steht für etwas und alles steht für etwas anderes. Das ist ein Vergnügen. Der Film ist ein Vergnügen. Ich wollte nur mal als Fazit sagen, das war schon eine Zeit, in der man im Kino schon deutlich mehr überrascht werden konnte als heutzutage.
Na, das kann es auch heute noch überrascht werden, aber nur in bestimmten Kinos und nur bei ganz wenigen Filmen.
Ich weiß nicht, ob heute sowas wie Naked... Ja, es gibt schon Filme da mit abstrusen Dingen und so. Also Three Billboards Out of Dingsbums, das war auch schon alles irgendwie strange, ne? Aber es war nicht Naked Lunch und es war auch nicht Eraserhead. Definitiv nicht.
Aber Three also Billboards sowas gibt's, ist auch,
glaube ich, nicht mehr.
Three Billboards ist auch einer von den, nicht Blockbuster, aber von den großen, sagt man da noch, Autorenfilmen?
Ich glaube, das wird ein Autorenfilm sein.
Aber einer von den großen, das ist nicht einer von den skurrilen Off-Produktionen. Es gibt die Dinge, die jetzt irgendwie außen vor laufen, laufen vielleicht gar nicht mehr in den Kinos, sondern nur noch auf speziellen Streaming-Plattformen. Es gibt ja Streaming-Plattformen speziell für Autorenfilme und für Genrefilme, da muss man leider jedes Mal in die Tasche greifen, deswegen ist das alles so blöde verteilt. Also ich habe nichts dagegen, für Filme zu zahlen, aber wenn du immer gleich ein Abo abschließen musst, nur weil du einen Film sehen willst, dann ist es ein bisschen komisch. Naja.
Da ist das Kino doch schon ein dankbarerer Gastgeber.
Ja, weil es auch ein toller
Atmosphäre ist. Die wollen einmal Geld von dir und freuen sich, wenn du ein überteuertes Chips dazu kaufst. Aber dann lassen sie dich auch in Ruhe, wenn du nicht mehr willst. Ne?
Genau.
Aber so eine Streaming-Plattform, die verfolgt dich ja. Richtig, genau. So eine Streaming-Plattform, die hängt dann wieder mit dem Internet zusammen und wird vielleicht irgendwann von Google gekauft und kennt dich dann in- und auswendig und so. Das würde dir das Streits niemals antun, was ein Kino ist hier in Hamburg.
War.
Was ein Kino war hier in Hamburg. Zu der Zeit, also es ist noch Naked Lunch und was habe ich da eben noch genannt? Eraserhead gab, genau.
Und Robocop.
Und Robocop, ja.
Ich habe noch einen Song.
Ah,
du hattest mal gesagt, du würdest dich in den 80ern, könnten wir uns ganz gut treffen. Jetzt in der jetzigen Musik sind wir doch eher auseinander. Oder sind zumindest höre ich Dinge, die du nicht hörst oder kennst. Aber ich dürfte noch ein bisschen zurückgehen. Und ich könnte ruhig mal die Beatles versuchen.
Ja.
Und tatsächlich hat mein Kind eine CD, ein Mixtape.
Ja.
Da ist ein Beatles-Song drauf. Und den schätze ich auch sehr und habe überhaupt keine Ahnung, was er mir sagen will. Und vielleicht will er mir auch gar nichts sagen. Das ist schließlich Beatles und die waren ja auch inhaltlich manchmal sehr experimentell.
Die hatten alles Mögliche, ja.
Vom Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, das Stück Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Worum geht's da? Was ist das?
Ja, das ist Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band hat mich schon in frühen Jahren immer an die Monty Pythons erinnert, weil die Monty Pythons haben ja auch so eine, also Monty Pythons Flying Circus ist ja auch eine Reminiszenz an eine militärische Formation. Na, der Flying Circus war die Flugstaffel vom Roten Baron.
Ach so, das wusste ich nicht. Ja. Ich dachte immer, das ist so.
Ja.
Ich dachte, der Flying Circus ist irgend so ein fliegender Händler im Sinne von fliegender Zirkus und der wandert von Stadt zu Stadt. Es ist keine Attraktion. Es ist
ja, nein, das ist auch eine schöne Erklärung. Ja. Aber der rote Baron, also der Manfred von Richthofen, der hatte ja deshalb ein rotes Flugzeug, weil er es rot angemalt hat. Also absichtlich. Die Fliegerei war damals ja sehr jung, also die Jagdfliegerei war damals sehr jung und das waren eigentlich Aufklärungsflugzeuge, in denen sie rumgeflogen sind, aber dann haben sie halt angefangen, aufeinander zu schießen. So, ja. Und dann gab es diese Luftkämpfe. So, und als diese Luftkämpfe anfingen, hat die militärische Führung befohlen, dass man die Flugzeuge doch Tarnanstrich geben sollte. Ja. Also unten blau und oben halt grün, damit die in der Luft nicht so gut erkannt werden. Mhm. Und das fanden die deutschen Jagdflieger feige. Und deshalb haben sie sich absichtlich halt auffällig angemalt. Also der rote Baron hat sich halt eben rot angemalt. Ja. Ja. Und die anderen haben sich halt auch ganz bunt angemalt. Also gelb und, also alles bloß keine Tarnfarben.
Ja.
Na? So. Und die Engländer haben das eben gesehen und haben sich gedacht, das ist ja wie ein Zirkus. Also sieht ja aus wie ein Zirkus. Ne? Also ja, das war eben nicht nur dieses rote Flugzeug, die waren völlig, also blau mit gelben Punkten und grün-lila gestreift und sowas haben die, also ist das haben geil. Die alles.
Das heißt, das ist aber auch eher der Spottname der Engländer.
Richtig, das ist der Spottname der Engländer. Und die haben die Flying Circus genannt, ne? Und, das ist also, war eben eine militärische Formation, richtig.
Ja, aber Sergeant Pepper, was ist das?
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das ist ja nicht nur das Lied, also das Titellied von der Platte, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das ist auch das erste Lied auf der Platte, oder?
Ja, genau.
Das ist das erste Lied auf der Platte.
Es gibt noch zum Schluss ein Reprise.
Ja, es gibt, also das Stück an sich ist ja kein richtiges Stück. Das ist ja eigentlich eher so ein, jetzt geht die Platte los, ne? Jetzt, wir sind halt Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Bands. Ich hoffe, I hope you will enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Und am Schluss geht's, glaube ich, in das erste richtige Lied vom Album über. Ich kenne das Lied sehr gut, weil, und jetzt kommt's. Deshalb habe ich überhaupt so lange ausgeholt. Weil nämlich, als ich das erste Mal in London war, da war ich 15, glaube ich. Und da bin ich in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett gegangen. Und da habe ich gelernt, dass es auch ein Madame Tussauds gibt mit bewegenden Figuren, nämlich den Rock Circus.
Okay.
Rock Circus war Madame Tussauds, bloß halt mit berühmten Rock'n'Rollern, wie zum Beispiel den Sex Pistols, von denen ich damals ein großer Fan war.
Ja.
Aber am Schluss von diesem durch die Gänge gehen und sich Wachsfiguren angucken, setzte man sich in ein Rondel und dann ging auf einer Bühne eine Show los mit den Rockgrößen vergangener Zeiten. Und das waren eben bewegliche Figuren. Also keine Wachsfiguren, sondern bewegliche Wachsfiguren, glaube ich. Ja, und die haben eine Show aufgeführt.
Roboter, ja.
Genau, in Menschengröße. Die haben eine Show aufgeführt, die war moderiert von Janis Joplin. Und dann traten da so nach und nach Jimi Hendrix und die Doors auf und alles, was damals, der ganze 27er-Club. Und das Finale war, da kam aus dem Boden gefahren, nach und
du
nach.
Du solltest vielleicht kurz 27er-Club erwähnen. Also das geht doch um das Sterbedatum, ne? Oder?
Ja, das Sterbealter.
Sterbealter, genau.
Irgendwann stellte man immer fest, dass die Rockstars seltsamerweise alle mit 27 Jahren sterben. Also Jimi Hendrix und Jim Morrison
und Janis Joplin.
Und Janis Joplin und später dann auch noch die Van Zandt-Brüder oder einer von den Van Zandt-Brüdern von Lynyrd Skynyrd. Und ja, dann heutzutage, glaube ich, Kurt Cobain und, wie hieß sie noch? Amy Winehouse.
Die
waren auch so in dem Alter.
Wer seine 27 durch hat, der hat's geschafft? Oder der hat's nicht geschafft?
Der,
weil der ist ganz da.
Der wird genau, wenn man 27 noch lebt, ist dann keine Ikone, richtig, genau.
Naja, das wir sind bei den Beatles und die Club, Beatles, ich glaube, John Lennon ist ein bisschen später ermordet worden, ne?
Ja, John Lennon ist etwas später ermordet worden, aber einige Leute flüstern halt, dass Paul McCartney ja nicht mal der Paul McCartney ist, aus der Zeit von zum Beispiel Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ja, Paul ist dead.
Ja.
Ja, ja.
Paul is dead, richtig, genau. Der Abschluss von dieser Madame Tussauds Experience beim Rock Circus war jedenfalls, dass lauter Figuren aus dem Boden gefahren kamen und das Albumcover nachgestellt haben von dem Album Sergeant Pepper, von dem Sergeant Pepper Album, von dem Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Bands. Und als ich das gesehen habe, habe ich das Lied verstanden. Diese ganzen Figuren haben nämlich, da sind lauter Ikonen, nicht nur Musiker, da ist noch Marilyn Monroe und sonst was für Leute, irgendwelche Schauspieler sind dabei.
Ja.
Und die haben eben dieses Lied präsentiert, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Und das ist ein Lied, da geht es darum, dass du eine, eigentlich wird nur eine Band angekündigt, nämlich eben diese Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, aber die ist die Band, die auf der Bühne steht, sich seltsam angezogen hat, sich seltsame Namen gibt, so tut, als sei sie jemand anders und an gebrochenem Herzen leidet, also öffentlich weint. Das ist eine berühmte Kritik von Heinz-Rudolf Kunze. Man kommt sich schnell abhanden, wenn man jede Nacht öffentlich weint. Also das ist eine Figur, die sich entblößt, um ihre Kunst zu machen und dabei aber albern verkleidet ist und so tut, als sei sie jemand anders. Und das ist eben der Künstler, wie er uns begegnet, wenn er von der Bühne sein Lied singt. So, das ist das worum Kunstkritik? Es bei Sergeant Pepper. Ja, das ist nicht Kunstkritik. Ja, also es ist Kunstkritik, aber es ist in engeren Sinne Rezeptionskritik. Denn kritisiert wird nicht der Künstler, der das macht, sondern kritisiert wird das Publikum, das dem Künstler das auf diese Weise abkauft. Diese absurden Kostüme, diese absurden Hintergrundgeschichten, diese absurden Bandgründungsgeschichten, ne? Und dieses Weinen und mir geht's so schlecht und mein Liebling hat mich verlassen und das ist alles echt und true und authentisch, was ich hier mache. Das wurde dadurch gegen den Strich gebürstet. Ich glaube, das war auch eine Aussage gegen diesen kranken Authentizitätsbedarf des Rock'n'Roll, der ja auch immer so, also zu der Zeit jedenfalls, immer so true und echt und nah sein musste.
Ne? Und dann sind die Leute gestorben. Das war
und dann sind nämlich die Leute daran gestorben. Das Mark Bolan auch. Ich glaube, Mark Bolan auch, also ein 27er-Club-Mitglied, wenn ich da gerade drüber nachdenke. Ja, und gleichzeitig eröffnen sie damit die Platte und bürsten das dadurch alles wieder gegen den Strich. Na, eigentlich ist es ja dieser Kommentar ist ja ein Endkommentar im Sinne von, das ist alles Lüge, jetzt verschwindet. Ne? Aber es ist, weil es die Beatles sind und weil sie genial sind, eröffnet es die ganze Platte und eröffnet die ganze Show und sagt am Vornherein, das ist alles Show und alles, was kommt jetzt, jetzt kommt es Lüge und sowas. Ne? Und ja, das ist Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band in a Nutshell. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal. Thank you.